Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Das sowjetische Jahrhundert, Entscheidung in Kiew, die Mitte liegt ostwärts, im Raume lesen wir die Zeit. Titel sind das der Bücher von Karl Schlögl. Der Osteuropa-Historiker, das wurde heute bekannt, wird ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, gleich eines unserer Themen. Und dann sprechen wir über Geschichte und Erinnerung. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ein neues Gedenkstättenkonzept angekündigt. Er will andere Wege gehen als seine Vorgängerin Claudia Roth. Gemein ist den Plänen von Wolfram Weimer und Claudia Roth, dass sie Kritik ernten. Der 1948 geborene Osteuropa-Historiker Karl Schlögl bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, einer der wichtigsten Preise für engagierte Publizisten. Jürgen Habermas hat ihn bekommen, Aleida und Jan Assmann, Salman Rushdie und zuletzt Anne Applebaum. Auch sie beschäftigt sich mit Osteuropa, mit den Machtmechanismen der kommunistischen und postkommunistischen Systeme. Karl Schlögl war Hochschullehrer an den Universitäten in Konstanz und Frankfurt an der Oder, vor allem aber hat er die Öffentlichkeit unterrichtet und tut das bis heute. Mit vielen, viel gelesenen Büchern und mit Debattenbeiträgen in Zeitungen und Zeitschriften, in Fernsehen und Radio, auch hier im Deutschlandfunk. Dafür ist Karl Schlögl bereits vielfach ausgezeichnet worden. In der Sendung Büchermarkt sagte er heute mit Blick auf Russlands Aggression nicht nur gegen die Ukraine.
Ich glaube, dass eine neue Beschäftigung mit der russischen Geschichte ansteht. Über die Geschichte des Imperiums, die Geschichte der Kolonisation, die Tradition der Autokratie. Wir müssen uns, glaube ich, ein neues Bild machen. Und deswegen ist es eigentlich notwendig, auch eine, wie soll man sagen, ein Update der Russlandstudien vorzunehmen.
Ich habe über Karl Schlögl gesprochen mit seinem ebenso renommierten Kollegen Jörg Barbarowski, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Berliner Humboldt-Universität. Und ich habe ihn gefragt, was er besonders an Karl Schlögl schätzt.
Also zunächst freue ich mich mal, dass Karl Schlögl den Preis bekommen hat, den er verdient hat. Was ich an ihm schätze, ist seine Offenheit und seine Art, Geschichte zu schreiben. Karl Schlögl ist ein Erzähler. Er ist einer, der das historische Wissen in literarische Form bringen kann. Und darin hat er eben auch ein ganz großes Verdienst erworben, die russische und die Osteuropa-Geschichte einem größeren Publikum näher zu bringen. Das ist etwas, was ich an ihm sehr schätze. Und dann schätze ich an ihm, ich habe ihn immer den Flaneur unter den Historikern genannt. Also er versucht nicht mit den großen Thesen und den großen Theorien und den Modellen die Wirklichkeit in ein Korsett zu pressen, sondern er versucht einfach, die Dinge auf sich wirken zu lassen, die Umgebung auf sich wirken zu lassen und daraus Geschichten zu schreiben. Und zwar Geschichten, bei denen der Leser das Gefühl hat, wenn er das liest, dass ihm da etwas mitgeteilt wird, dass er spüren kann, dass er empfinden kann. Und darin ist Karl Schlögl ein Meister und das habe ich immer sehr an ihm geschätzt.
So ähnlich wie Sie jetzt formuliert das auch die Jury des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Sie begründet nämlich ihre Wahl damit, dass Karl Schlögl empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen verbinde. Und diese persönlichen Erfahrungen hat er ja häufig sammeln können, schon in der Sowjetunion und auch später in Russland.
Ja, Karl Schlögl ist jemand, der an die Orte gefahren ist und der immer gesagt hat, man muss den Ort, über den man schreibt, einmal gesehen haben, weil Menschen an Orten und in Kontexten handeln. Und wenn man den Kontext nicht kennt, wenn man sich den nicht als Flaneur gewissermaßen erarbeitet hat, dann versteht man eigentlich auch nicht so gut, was es eigentlich bedeutet, dass Menschen in einem Raum, der ganz anders strukturiert ist als der Raum, in dem wir uns in Westeuropa bewegen, was das bedeutet für das Handeln von Menschen, wie Fernand Braudel einmal gesagt hat, macht einen Unterschied, ob jemand in einem Bergtal wohnt, in Paris oder an der Mittelmeerküste, dafür, welche Mentalitäten Menschen ausprägen, wie sie einander begegnen. Und Karl Schlögl hatte dafür immer ein offenes Ohr und ein offenes Auge für diese Welten, in denen Menschen leben. Und das hat er immer in kleine Geschichten verpackt. Er hat nicht diese großen Darstellungen geschrieben, sondern seine großen Darstellungen bestehen aus unterschiedlichen kleinen Geschichten, aus Begegnungen, aus Feuilletons, in denen das Große im Kleinen sichtbar wird. Und darin ist er ein Meister und ich habe das immer sehr geschätzt.
Das ist ja auch vielleicht besonders nötig in der Region, mit der Sie beide sich beschäftigen, nämlich in Osteuropa. Das ist ja vor allem für die in der Bundesrepublik Aufgewachsenen, zu denen Karl Schlögl übrigens auch zählt, so, dass wir eher ein unscharfes, vielleicht auch ein stark stereotypisiertes Bild vom Osten haben. Die Jury des Friedenspreises Deutschen Buchhandels spricht von blinden Flecken der deutschen Wahrnehmung. Was erzählen denn die Bücher Karl Schlögls darüber? Wie können sie helfen, um das Bild differenzierter zu machen?
Eigentlich ist es ein Vorteil, wenn man erst einmal mit einem ganz fremden Blick in einen Kontext hineinkommt, weil einem dann auffällt, was Menschen, die in dem Kontext leben, gar nicht merken. Das ist kein Nachteil. Aber Karl Schlögl ist jemand, der sich vom anderen etwas sagen lässt, der also sich selber erschüttern lässt durch das, was er an einem ganz anderen Ort mit ganz anderen Menschen sieht. Und das bringt er in eine Sprache, in eine Form, dass auch die Leser begreifen, was das für ein Kontext ist, den er nicht zurichtet mit den eigenen Vormeinungen, sondern die ja einfach so, er nennt das immer Vergegenwärtigung. Er will nur vergegenwärtigen, was irgendwo geschieht und was Menschen irgendwo machen. Und das geht nur, diese Vergegenwärtigung, die funktioniert nur, wenn man das in eine literarische Form bringt, die es den Lesern ermöglicht, genau das zu empfinden, was er selbst sieht.
Dass Sie beide zuhören können, das hat Ihnen vielleicht geholfen, als Sie sich nach dem Beginn des Ukraine-Krieges auch gestritten haben über die Haltung zu Russland. Wie wichtig ist Ihnen beiden dieser Streit?
Der Streit ist wichtig, weil man ohne Streit seine eigenen Argumente gar nicht schärfen kann. Und wir beide sind in einem guten Verhältnis, in einem guten Austausch und wir schätzen einander für das, was wir tun und was wir schreiben. Und ich glaube, dass der Streit ja dazu beigetragen hat, dass in der Öffentlichkeit verschiedene Positionen deutlich geworden sind, die man zu einer Frage einnehmen kann und auch deutlich geworden ist, dass man sich nicht über den Streit zerstreiten muss.
Karl Schlögl vielleicht noch als Hintergrund ist ein starker Kritiker Wladimir Putins. Sie hatten eine etwas andere Position.
Ich bin auch ein Kritiker Putins. Nur glaube ich, dass für den Historiker nicht die Aufgabe darin besteht, einen Politiker zu kritisieren für das, was er tut. Das kann man natürlich auch machen, das tue ich auch. Aber als Historiker bin ich eigentlich eher an der Frage interessiert, warum ist der Mann so, wie er ist? Und warum werden Entscheidungen getroffen, die wir zunächst nicht verstehen? Das ist ja das, was Historiker eigentlich tun. Natürlich macht das auch Karl Schlögl, aber Karl Schlögl hat eben auch in der politischen Öffentlichkeit eine bestimmte Haltung zu dem Problem eingenommen und das ist ja auch in Ordnung so.
Was können wir von Karl Schlögl lernen, warum das, was wir jetzt ja doch immer noch mit erstaunten Augen sehen in Russland, genau so geschieht?
Wir können von Karl Schlögl lernen, genau hinzuschauen. Genau hinzuschauen, was passiert im Bereich der Macht, im Bereich der Repräsentation dieser Macht, in der Öffentlichkeit, in Russland und in der Ukraine, was Menschen unter bestimmten Umständen auf welche Weise tun. Das eben sehr genau zu beschreiben, auf sich wirken zu lassen und nicht mit den eigenen Vormeinungen zu erdrücken. Und wir können von Karl Schlögl auch lernen, dass man seine Perspektive im Laufe seines Forscherlebens mehrfach ändert. Karl Schlögl hat erst sehr spät die Ukraine für sich entdeckt. Und das hat dazu geführt, dass er die Dinge, viele Dinge, für die er sich vorher nicht so sehr interessiert hat, mit anderen Augen sehen kann. Das ist ein großes Vorbild. Und das, finde ich, ist eine große Tugend für einen Historiker, sich selbst immer wieder in die eigene Fraglichkeit hineinzutreiben und sich ununterbrochen in dem eigenen Arbeiten zu verändern. Ich finde es wunderbar, dass er den Preis bekommen hat. Hat er verdient.
Der Historiker Jörg Barbarowski über seinen Kollegen Karl Schlögl, der ausgezeichnet wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Und mit Geschichte und Erinnerung geht's auch weiter in Kultur heute. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat angekündigt, ein neues Gedenkstättenkonzept formulieren zu wollen. Im Herbst soll es vorliegen. Was er anders machen will als seine Vorgängerin Claudia Roth, darüber hat er im Deutschlandfunk gesagt.
Es geht erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war. Es gehört halt zur Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird und dass man nicht sagt, ja gut, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen. Das soll nicht sein und deswegen ist auch das Erinnerungskonzept der alten Regierung so gescheitert, weil man da eben Kolonialismus und das andere Gedenken halt in eins geschrieben hat.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Das ganze Gespräch finden Sie in der DLF-App. Die Ankündigung eines neuen Gedenkstättenkonzepts, die hat zu Kritik geführt, zum Beispiel von Bundestagsabgeordneten der Grünen, die eine erinnerungspolitische Kehrtwende befürchten und wichtig finden, dass auch die kolonialen Verbrechen Teil der deutschen Erinnerungskultur sind. Zu Wort gemeldet hat sich auch der Historiker und Kolonialismusexperte Jürgen Zimmerer von der Uni Hamburg. Er hat uns geschrieben und kritisiert, Wolfram Weimer wolle den Holocaust ins Zentrum des Gedenkens stellen und schiebe jeder Relativierung durch Kolonialismus den Riegel vor. Ich habe Jürgen Zimmerer gefragt, was daran für ihn eigentlich problematisch ist.
Also problematisch finde ich zum einen die Herangehensweise von Herrn Weimer, zu sagen, ich schreibe das um. Ich glaube, die deutsche Erinnerungskultur hat sich immer von unten nach oben aufgebaut. Das ist eigentlich eine Grassroot-Bewegung und nur so kann sie die ganze Gesellschaft mitnehmen. Und jetzt einfach zu sagen, ich schreibe das rein, weil ich jetzt der Kulturstaatsminister bin, das führt zu einer autoritären Erinnerungskultur und ist eigentlich dem Wirken abträglich. Zweitens finde ich es problematisch zu sagen, dass das Gedenken an den Kolonialismus den Holocaust relativiere. Denn in der bisherigen Gedenkstättenrichtlinie war ja auch DDR-Unrecht aufgenommen. Und man hat ja nie gesagt, dass das Gedenken an das DDR-Unrecht jetzt den Holocaust relativiere. Warum ist es also beim Kolonialismus so? Und da wird natürlich ein Schuh draus, dass Herr Weimer auch in der Vergangenheit ja dafür plädiert hat, ein positiveres Bild des Kolonialismus zu entwickeln. Er sieht ja das als große europäische Leistung an, die Europäisierung der Welt in den letzten 200 Jahren. Und er beendet da eine Entwicklung, die in den letzten 10 Jahren eigentlich ja sehr erfolgversprechend war, nämlich auf die kolonialen Verbrechen hinzuweisen. Und ich denke, wir brauchen ein Gedenken, das die Singularität des Holocausts herausarbeitet, ohne zum Beispiel den Genozid an den Herero Nama zu relativieren.
Wie der Staat sich da positionieren kann, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Erst noch mal zu der Frage des Kolonialismus. Bei Ihnen klingt es so, als ob Wolfram Weimer mit seinem Gedenkstättenkonzept jetzt den Kolonialismus als was anderes sehen wollte, als das bislang Konsens ist in der Gesellschaft. Sie sagen, er will den positiver darstellen. Was hätte das für einen Sinn?
Also er kommt de facto damit der AfD sehr weit entgegen. Denn in den letzten Jahren, als die Aufarbeitung des kolonialen Erbes intensiver diskutiert wurde und Fortschritte machte, hat die AfD permanent im Grunde dagegen agitiert und immer mit dem Hinweis, die positiven Seiten des Kolonialismus herauszuarbeiten. Und wenn jetzt Herr Weimer im Grunde das bestätigt, und das macht er ja, indem er sagt, A, es hat in dem Gedenkstättenkonzept nichts verloren und B, es relativiert den Holocaust, dann überspringt er die Brandmauer, obwohl er immer betont, dass er sich ja abgrenzen will von der AfD. De facto erfüllt er deren Forderungen.
Die Erinnerungskultur ist ja ein politisches Kampffeld geworden. Die Gedenkstätten beklagen Angriffe der extremen Rechten. Wir hatten und wir haben anhaltende Debatten darüber, was genau eigentlich Antisemitismus ist. Das scheint nicht klar zu sein. Wie kann denn der Staat jetzt hier in Gestalt des Kulturstaatsministers da überhaupt sinnvoll Position beziehen? Und muss er das nicht?
Naja, er muss es schon, aber ich glaube, es ist nicht die Aufgabe eines Ministers, der ja auch gar nicht unbedingt die Fachkenntnis in jedem Gebiet hat, quasi als Basta-Kanzler oder Basta-Kulturstaatsminister jetzt einfach zu sagen, so ist es, sondern im Grunde ein Gespräch zu moderieren. Wir brauchen ein breites zivilgesellschaftliches Gespräch über die Erinnerungskultur und seine Aufgabe wäre es zu moderieren, sich die Positionen anzuhören und dann im Grunde zu sagen, daraus ein Gedenkstättenkonzept zu destillieren, weil eben die Erinnerungskultur nicht von oben dekretiert werden kann und das kontraproduktiv eigentlich ist.
Was könnte denn dabei rauskommen, wenn man jetzt eine umfassende Beteiligung aller Interessierten und Betroffenen, wie Sie sie fördern, durchführen würde?
Ich glaube, man käme ins Gespräch einfach miteinander. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir eine modernisierte Erinnerungskultur entwickeln, die quasi alle Teile der Gesellschaft mitnimmt, eben gerade auch in den Realitäten der Migrationsgesellschaft, in der wir uns einfach befinden.
Dieses Gedenkstättenkonzept von Wolfram Weimar, das ist nur angekündigt, noch gar nicht da. Schon wieder gibt es Diskussionen. Vorgängerin Claudia Roth hat das Konzept schließlich zurückgezogen, das sie entwickelt hatte, nach Kritik. Das ist ja ein heikles Thema, weil auf die eine oder andere Weise in so einem Konzept ja festgelegt wird, wie das Land sozusagen offiziell auf seine eigene Geschichte schaut. Ist das nicht vielleicht gar nicht so klug, so ein Konzept zu schreiben?
Aufgabe des Konzeptes ist ja vor allem im Grunde dann Mittel zu verteilen oder Richtlinien zu entwerfen, wie Mittel verteilt werden. Und deshalb ist die Debatte, die man über den Entwurf von Claudia Roth hatte, ja auch sehr, sehr unglücklich gelaufen, weil Claudia Roth im Grunde angekündigt hat, das Gedenkstättenkonzept um drei Säulen zu erweitern, nämlich Kolonialismus, Migrationsgesellschaft und eben auch Demokratie. Und nicht sofort eben gesagt hat, dass das nicht finanziell zu Lasten der bereits existierenden zwei Säulen DDR-Unrecht und NS-Unrecht geht. Und das hat eigentlich auch eine Note reingebracht, dass es einfach ein Kampf um Ressourcen ist. Und das müsste man eigentlich heraushalten. Weil es aber im Grunde über Fragen der Finanzierung entscheidet, ist eben ein gesamtgesellschaftlicher Konsens notwendig und muss eben moderiert werden. Und genau da hat Claudia Roth ja versagt. Denn eigentlich eint uns ja alle der Wunsch, kritisch auf die Vergangenheit zu schauen, mit dem Blick, dass sich rassistische, antisemitische, xenophobe Politik nicht wiederholt.
Der Historiker und Kolonialismus-Experte Jürgen Zimmerer über die Ankündigung eines neuen Gedenkstättenkonzepts durch Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. Damit kommen wir auch noch zur Kunst bei Kultur heute, und zwar zur Kunst von Brigitte Kovanz. Die Wienerin war eine der bekanntesten österreichischen Künstlerinnen. 2022 ist sie gestorben im Alter von 64 Jahren, und ihr Thema war das Licht. Die Wiener Albertina widmet ihr nun die erste große Retrospektive. Light is what we see, heißt sie. Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Licht ist, was wir sehen. Dieser von Brigitte Kovanz geäußerte Satz ist die Prämisse für ihre Kunst. Natürlich würden wir ohne Licht gar nichts sehen. Und auch wenn wir das Licht als solches nicht wie einen Tisch unmittelbar anschauen oder anfassen können, so können wir sehen, was es sichtbar macht. Etwa Buchstaben und Zahlen. 0,000000000333564095 Sekunden steht auf einer Leuchtstoffröhre, einer frühen Arbeit von Kovanz aus dem Jahr 1989. Genau so lange braucht das Licht, um den Meter, den die Arbeit lang ist, zurückzulegen. Das ist natürlich so kurz, dass wir uns das weder richtig vorstellen, noch es optisch erkennen könnten. Und trotzdem löst diese Zahl etwas in uns aus. Sie ist ein Denkanstoß und sie beschreibt den Moment zwischen dem Begreifen und dem Unbegreiflichen. So ist das oft im Werk von Brigitte Kovanz, meint auch Museumsdirektor Ralf Gleis.
Sie ist eine ganz feinsinnige, kluge Künstlerin gewesen, und ich finde, das sieht man ihrer Arbeit auch an. Die kommt eigentlich ein bisschen von der Thematik her technisch daher, aber wenn man das einmal im Raum gesehen hat, dann entfaltet das so eine bestimmte Magie. Das ist eine Kunst, die sehr elegant und auch sehr sprechend ist, also eine Kombination, die doch eher poetisch daherkommt als technisch, und das ist, glaube ich, das Spannende an ihrem Werk insgesamt.
Licht als Poesie. Kovanz selbst hat den Begriff der Lichtkunst immer kritisch gesehen und von sich gewiesen. Ihre Kunst allein auf den hellen Lichtschein zu reduzieren, wäre auch viel zu kurz gegriffen. Denn die österreichische Künstlerin durchleuchtete unsere Welt als Ganzes, interessierte sich gerade auch für die Dinge, die wir eben nicht sehen können: Sprache, Kommunikation, Codes, Strukturen und Semantiken. Sie verwendet in vielen Werken wie 1.0 oder www das Morsealphabet oder binäre Computercodes, um dem Licht eine tiefere Ebene, eine weitere Botschaft einzuschreiben.
Es hat aus meiner Sicht gar nichts mit Pop Art oder mit Werbung gemein, sondern eher vielleicht ganz andere historische Anleihen. In der mittelalterlichen Kunst hat man zum Beispiel zwischen dem Lumen, dem weltlichen Licht, und Lux, dem göttlichen Licht, unterschieden. Und es geht um eine Transzendenz, die da ausgedrückt werden sollte. Und da sehe ich eine gewisse Referenz in dieser Kunst, die eben auch Licht als etwas beschreibt, was mehr ist als nur ein physikalisches Etwas, sondern es ist schon so eine Entgrenzung des Materiellen, die sich darin auch offenbart.
Diese Entgrenzung trieb Brigitte Kovanz in ihren späten Arbeiten immer weiter voran, indem sie ab 2010 verstärkt Spiegel- und Glasscheiben in ihre Werke integrierte, erweiterte sie den Bildraum über den Ausstellungsraum hinaus, ad infinitum, was sich auch in den Werktiteln widerspiegelt, eins durch unendlich, Escape oder Infinity. Auch fluoreszierende Farben und Stoffe, mit denen sie zu Beginn ihrer Karriere gearbeitet hatte, griff sie im Spätwerk wieder auf und fügte ihrem Oeuvre damit ästhetisch nochmal eine ganz andere Facette hinzu.
Zum Beispiel ist natürlich eine genuine Lichtkunst der Impressionismus, wo man versucht hat, eben die Erscheinung direkt auf die Leinwand zu bringen. Und wenn Sie so wollen, steht auch Brigitte Kovanz in einer gewissen Ahnenfolge von dieser Kunst, nämlich mit den heutigen Mitteln versucht sie, das, was wir eigentlich dauernd erleben und was uns umgibt, sichtbar zu machen. Light is what we see.
In den großen geöffneten Ausstellungsräumen im Untergeschoss der Albertina kann sich das Licht, die Botschaft dahinter und unser Blick frei entfalten. Es ist eine wahrlich erleuchtende Schau, die auch ohne die Zusatzinfos an den Wänden und im Katalog schon optisch gut funktioniert und ein breites Publikum ansprechen dürfte.
Light is what we see, eine Brigitte Kovanz Retrospektive in Wien. Von dort nach Hamburg. Die Stadt bekommt ein neues Zentrum für visuelle Medien. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Das Zentrum für Bild- und Medienkompetenz in Deutschland, so der genaue Titel, ist ein Gemeinschaftsvorhaben der Hamburger Deichtorhallen und der Zeitstiftung Bucerius und versteht sich als ein Ort des Austauschs und der Debatte, soll aber auch offenstehen für künstlerisch-wissenschaftliche Recherchen, Workshops und Symposien. Eröffnet werden soll es im Jahr 2028 im Haus der Fotografie. Mit dem Zusammenschluss möchte man die Fotografie als ein Medium zeigen, das sich im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen weiterentwickelt. Und natürlich will man das Genre auch gegen manipulierte Inhalte und KI-generierte Bilder im Netz abgrenzen. Damit entsteht neben dem von Bund und NRW festgeplanten Fotoinstitut in Düsseldorf nun ein weiteres Zentrum, das sich dem Medium widmet. Allerdings wohl mit einem anderen Fokus. In diesem Monat hatte die Gründungskommission des Düsseldorfer Fotoinstituts mitgeteilt, dass sich diese Gründung primär als eine Einrichtung versteht, die der Archivierung, der Erforschung, aber auch der Beratung dienen soll, während sich die Hamburger Neugründung wohl mehr auf die gesellschaftliche Bedeutung der Fotografie bezieht. Die Kunstverwaltung des Bundes gibt ein Ölgemälde an die Nachfahren eines NS-verfolgten Ehepaars jüdischer Herkunft zurück. Dabei handelt es sich um ein Bild des österreichischen Genre- und Landschaftsmalers Ferdinand Georg Waldmüller. Das Gemälde gehörte seit 1918 in den Besitz der österreichischen Unternehmerin Grete Klein. Das Bild war eines von 60 Werken, das die Nationalsozialisten für den Sonderauftrag Linz beschlagnahmt hatten, der dafür zuständig war, Kunstwerke für Hitlers geplantes Führermuseum zusammenzutragen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sagte, jede Rückgabe von Kunst sei ein wichtiges Zeichen der historischen Verantwortung Deutschlands für die Gräuel der NS-Zeit gerecht zu werden. Grete und ihr Ehemann Karl Klein mussten 1939 von Österreich aus nach Palästina fliehen. Daraufhin wanderte ihr verbliebenes Vermögen in den Besitz des Deutschen Reichs. Die Kunstverwaltung des Bundes ist eine Bundesbehörde innerhalb des Geschäftsbereichs des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und ist unter anderem auch für Provenienzforschung zuständig.
Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen. Vielen Dank. Die geplanten Abwürfe von Hilfsgütern über Gaza, die diplomatische Arbeit an einem Ende der Kämpfe dort und die US-Zölle, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.